Deutschlandfunk Nova. Update.
Also ich war auch in diesem Tunnel, aber ich war Gott sei Dank kurz davor schon rausgekommen. Und dann, als die Fahrzeuge kamen und alle dann zur Seite gedrängt wurden, das war schon furchtbar.
Es ist schade, dass es so lange dauert, weil ich denke, die ganzen Angehörigen würden es schon gerne bevorzugen, dass es jetzt halt zum Ende kommt endlich, ne?
Ein Ende ist noch nicht absehbar, aber tatsächlich hat die juristische Aufarbeitung begonnen, 7 Jahre, nachdem in Duisburg 21 Menschen bei der Love Parade ums Leben kamen. Mehr als 650 wurden verletzt und traumatisiert. Wegen Totschlags stehen jetzt 10 Angeklagte vor Gericht. Das sind die nackten Zahlen. Wir beschäftigen uns mit dem Schicksal der Angehörigen und der Frage, warum sie so lange auf den Prozess warten mussten. Jetzt zum Start ins Update mit Stefanie Gebert. Hallo.
Update. Als wir kamen, gab es hier die einen Menschen, die tatsächlich feiernd und sich über die Love Parade freuend hier unterwegs waren. Und es gab Menschen, die auf dem Boden lagen, die schwer verletzt waren und die tot waren. Und das ergab insgesamt ein surreales Bild.
So erinnert sich eine Sanitäterin, die am 24. Juli 2010 zum Festival in Duisburg gerufen worden war. Die Love Parade war damals auf das Gelände eines ehemaligen Güterbahnhofs verlegt worden. Hunderttausende kamen, um zu feiern. Einziger Ein- und Ausgang am Festivalgelände war eine Rampe, die aus einem Straßentunnel auf die Partymeile führte. Am Nachmittag verdichtete sich dann die Menschenmenge. Tausende steckten fest und Panik brach aus. In der Anklage heißt es, das Festival war völlig falsch geplant und hätte niemals genehmigt werden dürfen. Deshalb stehen ab heute 6 Mitarbeiter der Stadt Duisburg und 4 Love Parade-Veranstalter vor Gericht.
Ihnen wird fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Körperverletzung im Amt vorgeworfen, weil Sie Planungs- und Ausführungspflichten im Rahmen der Love Parade 2010 verletzt haben sollen.
So erklärt es ein Sprecher des Strafgerichts. Bislang haben die 10 Angeklagten zu diesen Vorwürfen geschwiegen, auch heute. Ihre Verteidiger haben erstmal mehrere Befangenheitsanträge gestellt und damit die Verlesung der Anklage verzögert. Für die Angehörigen der Toten und für die Verletzten ist der erste Gerichtstermin aber ein wichtiger Schritt, auf den sie 7 lange Jahre warten mussten, sagt Anwalt Gerhard Baum. Denn ob es überhaupt einen Prozess geben würde, stand lange in den Sternen. Die Ermittlungen hatten sich verzögert und dann gab es auch die Weigerung des Gerichts, das Verfahren zu eröffnen.
Wir haben gekämpft, dass dieser Prozess überhaupt zustande kommt. Das Landgericht hat ja es abgelehnt. Wir haben Beschwerde beim Oberlandesgericht eingelegt. Und nun ist dieses Justizskandal überwunden. Und nun erwarten unsere Mandanten Wahrheit und Gerechtigkeit.
Geklärt werden soll, inwieweit sich ein Fehlverhalten einzelner Personen zuordnen lässt und ob dieses Verhalten zur Katastrophe geführt hat. Wegen der vielen Verfahrensbeteiligten ist der Prozess verlegt worden in eine Halle auf der Düsseldorfer Messe. Dort war der Medienandrang heute groß. Für die Angehörigen und die Überlebenden des Unglücks war es ein schwieriger Tag. Für sie stehen extra Seelsorger bereit, die an allen Verhandlungstagen helfen können. Auch Gabi Müller war heute in Düsseldorf dabei. Ihr 26-jähriger Sohn Christian ist bei dem Festival gestorben.
Es geht mir nicht um Rache. Es geht mir wirklich um die Aufklärung und ich möchte ernst genommen werden. Ich möchte keine Rache. Ich möchte meine Ruhe und meinen Frieden. Und das kann ich nur, wenn das aufgeklärt wird.
Wie lange die Aufklärung dauern wird, ist unklar. Bis nächstes Jahr sind erstmal 111 Verhandlungstage angesetzt. Allerdings ist völlig klar, wie lange der Prozess maximal dauern darf. Bis zum Sommer 2020. Dann muss ein Urteil gefällt werden, denn sonst droht nach 10 Jahren die Verjährungsfrist. Für die Angehörigen wäre das ein Skandal, sagt Anwalt Baum.
Wenn das tatsächlich passieren sollte, dass der Prozess also im Niemandsland endet, wäre das für diejenigen, die hierher kommen, die Opfer, die Angehörigen, eine seelische Katastrophe.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Viele im Netz fragen sich, ob so ein später Strafrechtsprozess noch etwas bringt. Katrin Hilger schreibt auf dem Hobby-Weltverbesserer-Blog, kann es bei sowas wie der Love Parade Gerechtigkeit geben? Ich kenne Festivals, da hätte es auch brenzlig werden können. Ich bin zwiegespalten. Der Journalist Daniel Sobolewski war bei der Love Parade damals selbst dabei und hat damals nur knapp überlebt. Er wurde schwer verletzt. Sobolewski kommentiert auf derwesten.de: Der Prozess soll klären, wer strafrechtlich die Schuld trägt. Ich weiß, dass viele Opfer und Angehörige dafür gekämpft haben, dass es den Prozess überhaupt gibt. Für mich fühlt es sich so an, als würden auf der Anklagebank vornehmlich Bauernopfer sitzen. Die Frage nach der persönlichen Schuld ist mir gar nicht so wichtig. Für mich zählt, dass dieser Prozess Antworten gibt, wie es zu der Katastrophe kommen konnte. Auch Lena Bommer schreibt auf Twitter: Ich war 2010 bei der Love Parade in Duisburg. Schwer zu fassen, dass die Verjährung droht. Andreas Grunewald twittert, die Love Parade ist ein Paradebeispiel dafür, warum so viele Menschen das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren haben. Das ist neben dem Leid der Hinterbliebenen die Katastrophe nach der Katastrophe. ARD-Reporter Frank Bräutigam kontert auf tagesschau.de, die Justiz darf vor so komplexen Verfahren auf keinen Fall kapitulieren und das tut sie hier bislang auch nicht. Ich finde, man sollte diesem Prozess insgesamt eine faire Chance geben. Der Rechtsstaat ist manchmal eben verdammt anstrengend.
Was sonst noch wichtig war?
Tausende Palästinenser haben heute auf dem Tempelberg in Jerusalem erst gebetet und sich dann an Demos beteiligt. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der israelischen Polizei und es gab mindestens einen Toten und hunderte Verletzte.
Wir haben Einheiten mobilisiert in Jerusalem und seinen Stadtteilen und am Übergang Kalandia in Richtung Ramallah. Die Polizei und die Grenzpolizei werden auf alle illegalen Demonstrationen reagieren, egal in welchem Teil von Jerusalem sie sich ereignen.
Auch in mehreren Städten des besetzten Westjordanlandes gingen die Menschen auf die Straße und es kam zu Unruhen, zum Beispiel in Bethlehem und Ramallah. Außerdem wurden unter anderem aus dem Libanon, Ägypten und dem Iran Proteste nach den Freitagsgebeten gemeldet. Vorher hatte die radikal-islamische Hamas die Palästinenser zu einer neuen Intifada, also einem Aufstand, aufgerufen. Auslöser ist eine Entscheidung von US-Präsident Donald Trump. Er will trotz Warnungen der westlichen und der arabischen Welt die Botschaft der USA von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Damit erkennen die USA Jerusalem faktisch als Hauptstadt Israels an. US-Außenminister Rex Tillerson machte heute aber klar, dass ein solcher Umzug noch eine Weile dauern kann. Er rechne damit, dass die Botschaft frühestens 2019 in Jerusalem sein werde, so Tillerson. In New York hat der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über die Lage im Nahen Osten beraten.
Es wurden genügend Fortschritte erzielt, damit wir jetzt in die zweite Phase der Verhandlungen eintreten können.
Zufriedenheit auf allen Seiten in Sachen Brexit. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die britische Premierministerin Theresa May haben am frühen Morgen die ersten dicken Brocken aus dem Weg geräumt. Sprich, die ersten Gespräche waren erfolgreich und es gab zum Beispiel eine Einigung, wie viel die Briten noch zahlen müssen, wenn sie aus der Europäischen Union ausscheiden. Außerdem gibt es die Abmachung, dass es keine harte Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Land Irland geben wird, versprach May am Morgen.
In Northern Ireland, we will guarantee there will be no hard border. And we will uphold the Belfast Agreement.
Das heißt zum Beispiel, dass auf strenge Pass- und Zollkontrollen zwischen beiden Ländern verzichtet wird. Deutschland wird weiter keine syrischen Flüchtlinge abschieben. Der bisher geltende Abschiebestopp wird bis Ende 2018 verlängert. So haben es die Innenminister der Länder auf ihrer Konferenz in Leipzig beschlossen. Vorher gab es viel Streit um das Thema. Die Minister aus Sachsen und Bayern wollten erreichen, dass die Pause nur bis Juli verlängert wird. Die SPD war dagegen. Jetzt soll die Sicherheitslage in Syrien neu bewertet werden. Nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière kann eine Neueinschätzung einige Monate dauern. Die SPD hat einen neuen Generalsekretär. Lars Klingbeil wurde mit 70% der Stimmen für den Posten gewählt. Der 39-Jährige will die Digitalisierung und eine andere Diskussionskultur in seiner Partei voranbringen.
Mehr Diskussion, eine andere Sprache, weniger Breitbeinigkeit und mehr Familienfreundlichkeit auch in unserer SPD.
Klingbeins Wahl gilt als umstritten, weil sich viele eine Frau auf dem Posten des Generalsekretärs gewünscht hätten.
Und sonst in der Welt?
In China gibt es viele kleine Städte, die fernab der Metropolen sehr rückschrittlich und arm geblieben sind. Die Zentralregierung in Peking will das ändern und diese Regionen zu Spezialstädten machen. Jede Region soll sich auf einen Industriezweig spezialisieren und damit wirtschaftlichen Anschluss an die Großstädte finden. Über diesen Plan berichtet die pakistanische Zeitung The Tribune. Demnach soll es bis 2020 1000 Spezialstädte geben, wenn es nach der Regierung in Peking geht. Eine dieser Städte ist Songxiang im Südwesten des Landes. Zuerst war geplant, dass sie eine Ökostadt werden soll. Der Plan wurde aber verworfen. Es gab Streit über die Landrechte. Jetzt gibt es eine neue Idee. Der vorhandene Platz soll genutzt werden, um eine riesige Arena für E-Sports und Büros für Gaming-Firmen zu schaffen. Dabei hat die Stadt nicht mal einen Flughafen. Die Bewohner der 2300 Seelenstadt Newkirk im US-Bundesstaat Oklahoma sind gerade ziemlich in Aufruhr. Über eine Zeitung haben sie erfahren, dass die US-Regierung in ihrer Kleinstadt mehrere Biosicherheitstests durchführen will. Also Tests, bei denen man herausfinden will, wie man auf Biowaffen am besten reagiert. Nach Angaben des Heimatschutzministeriums ist alles ganz harmlos und es werden keine giftigen Stoffe freigesetzt. Das sehen die Bewohner in Newkirk und auch außerhalb anders. 9000 Menschen haben inzwischen eine Petition gegen die Biosicherheitstests unterzeichnet, die nächstes Jahr im Sommer und im Winter stattfinden sollen. Die Anwohner fürchten um ihre Gesundheit und um die Umwelt. Die Gegend dort ist sehr landwirtschaftlich geprägt. Würden die Gewässer durch frei gewordene Gifte verseucht, wären viele Menschen finanziell ruiniert. Die Türkei erlaubt Scheidungen jetzt auch per SMS, E-Mail oder Fax. Das hat die staatliche Religionsbehörde Diyanet bekannt gegeben. Demnach reicht es, wenn schlicht das Wort Talak gesendet wird. Das stammt aus dem alten islamischen Recht, bei dem es reicht, wenn der Mann dreimal das Wort Talak ausspricht. Es bedeutet Verstoßung der Frau. Diese Art der Scheidung wurde in der Türkei im letzten Jahrhundert abgeschafft. Eine Einschränkung machte die Religionsbehörde bei der Scheidung per SMS aber noch. Demnach muss die Frau sicherstellen, dass die Nachricht wirklich vom Ehemann stammt.
Wissensnachrichten. Anna Berling und ich gucken uns hier gerade tief in die Augen, weil wir nämlich noch mal sehen wollen, welche Farbe die eigentlich haben. Grün und braun, würde ich sagen. Mhm. Passt. Mit unseren unterschiedlichen Augenfarben stehen wir Menschen ziemlich alleine da, schreiben Forscher aus Spanien jetzt in einem Fachmagazin. Anna, in der Tierwelt sind unterschiedliche Augenfarben innerhalb einer Art, ansonsten eher die Ausnahme als die Regel.
Ja, die Wissenschaftler haben sich frühere Studien zur Augenfarbe bei Tieren noch mal genauer angeguckt und erstaunlicherweise gibt es zu diesem Thema noch überhaupt nicht viele Untersuchungen. Aber anhand der vorliegenden Daten konnten sie feststellen, Unterschiede bei der Augenfarbe gibt es beim Menschen und sonst nur noch bei Haus- und Nutztieren, also zum Beispiel Katzen, Hunden, Pferden, Ziegen oder Kamelen.
Und alle anderen Tierarten müssen mit einer einzigen Farbe auskommen?
Ja, so sieht's aus. Allerhöchstens verändert sich die Augenfarbe bei einigen wenigen Arten zeitlich begrenzt ab und zu. Zum Beispiel sind die Augen bei einer Pelikanart in der Paarungszeit deutlich heller als sonst. Und beim Rentier ist die Iris eigentlich eher golden. Nur im arktischen Winter, da ist sie dunkelblau, damit das Rentier im Dunkeln besser sehen kann.
Oh, das klingt so schön weihnachtlich. Damit wären wir bei der Frage, was die Augenfarbe denn eigentlich bringt. Ist sie nur Verzierung?
Nee, sie kann je nach Tierart verschiedene Funktionen haben. Wie beim Rentier kann die Farbe der Iris beeinflussen, wie gut ein Tier unter bestimmten extremen Bedingungen sehen kann. Bei anderen Arten passt sich die Augenfarbe dagegen einfach der Umgebung an, damit Fressfeinde die Tiere nicht so leicht erwischen. Da gibt es verschiedene Funktionen.
Und wie ist das jetzt bei uns Menschen? Haben die Leute mit einer bestimmten Augenfarbe irgendeinen evolutionären Vorteil?
Also die Forscher aus Spanien sagen, dass die Augenfarbe nicht beeinflusst, wie gut man sehen kann. Insofern liegt die Vermutung nahe, dass bei uns tatsächlich der, sagen wir mal, Deko-Aspekt eine wichtige Rolle spielt. Blaue Augen sind ja zum Beispiel seltener als braune und gelten deshalb, so schreiben das die Wissenschaftler, als attraktiver. Interessant ist noch, dass die Vielfarbigkeit unserer Augen ein ziemlich junges Phänomen ist und sich ungefähr erst vor 8.000 bis 10.000 Jahren entwickelt hat. Vielleicht auch deshalb kann man bisher auch leider noch gar nicht genau sagen, was es uns oder auch unseren Haustieren eigentlich genau bringt, dass wir so viele verschiedene Augenfarben haben.
Welche Augenfarbe der Narwal hat, wissen wir jetzt nicht. Aber was wir wissen, ist, dass sich Forscher große Sorgen um diese Art machen. Warum?
Ja, der Narwal, der im arktischen Ozean lebt, wird auch das Einhorn der Meere genannt. Noch so ein schönes Tier. Weil er einen sehr langen Schneidezahn hat, der wie ein Horn nach vorne ragt. Forscher aus den USA und Grönland haben einige Narwale beobachtet, während sie unter Stress standen. Die Wale hingen nämlich in Netzen fest und mussten erst daraus befreit werden.
Und wie haben die Narwale auf diesen Stress reagiert?
Ja, sie haben vor allem hinterher komisch reagiert. Unter anderem haben sie heftig mit den Flossen geschlagen, während sie tiefer und tiefer abgetaucht sind. Zur selben Zeit war ihre Herzfrequenz dramatisch niedrig. Und eben diese Kombination aus Anstrengung und niedrigem Puls könnte für die Wale gefährlich werden, weil sie unter Wasser nicht atmen können. Und die Forscher sich jetzt fragen, wie die Tiere dann überhaupt ihre Sauerstoffversorgung aufrechterhalten.
Und zum Schluss kümmern wir uns dann nochmal um uns Menschen. Wenn man an die ganzen sportlichen Rekorde denkt, die immer besser werden, dann könnte man ja meinen, wir würden insgesamt alle immer schneller, größer und älter. Forscher aus Frankreich halten aber dagegen.
Denn sie sagen, der Mensch hat den Höhepunkt seiner körperlichen Leistungsfähigkeit erreicht. Die Forscher haben Daten aus 120 Jahren analysiert und sagen, sagen, bei der Körpergröße, bei der Lebensdauer und auch im Sport hat es unterm Strich in den letzten Jahren eigentlich gar keine Höchstwerte mehr gegeben.
Das heißt, wir sind stehen geblieben?
Ja, wir stagnieren, sagen sie, und das trotz aller medizinischen und technischen Fortschritte. Für die Zukunft sagen die Forscher sogar, es geht bergab, und das begründen sie unter anderem mit Umweltverschmutzung und Klimawandel, die die Leistungsfähigkeit von uns Menschen eher noch verschlechtern werden.
Keine so guten Aussichten, trotzdem danke, Anna.
Wetter.
Bis in die Nacht schneit es an den Alpen, der Norden kriegt Regen oder Schneeregen ab, sonst bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 6 Grad. Achtung, es kann glatt werden. Auch morgen Schnee oder Regen, im Laufe des Tages aber im Westen und Süden mehr und mehr Sonne bei 0 bis 7 Grad, aber es wird windig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.